Ich habe mir, wie bei Sassenberg auch, angeschaut, wie die ersten Christen Advent begangen haben und wie sie sich auf dieses Fest von Weihnachten eingestellt haben, und stellte ebenfalls zu meiner Überraschung fest, dass die Adventszeit für die ersten Christen oft eine Zeit der Buße war, eine Zeit des Fastens, eine Zeit der Stille, eine Zeit der geistlichen Übungen. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie das dazu kommt, dass wir, wenn wir in Advent hineingehen, mit vielen anderen Dingen beschäftigt sind, aber vielleicht gerade das bei uns auf der Strecke bleibt, und was das für unser geistliches Leben ausmacht. Und habe mit diesem Gottesdienst, mit dieser Predigt, das Ziel, sie hineinzuführen in eine geistliche Übung, die sie während der Woche dann praktizieren können. Als ich die Bibeltexte daraufhin noch einmal neu las, die um den Advent kreisen, da fielen mir Dinge in einem ganz neuen Licht sozusagen auf, dass die erste Person, die in den Mittelpunkt beispielsweise des Lukas-Evangeliums gestellt wird, die also Lukas auswählt aus den verschiedenen Augenzeugenberichten, dass das eine Person ist, der eine geistliche Übung sozusagen zwangsweise verordnet wird. Ich sehe einen Mann, der dem Stille verordnet wird, Schweigen verordnet wird. Und ich sah das plötzlich mit anderen Augen, diesen Mann, nicht aus der Perspektive, dass er eine Strafe bekommt, wie ich das manchmal schon gesehen hatte, eine Abmahnung Gottes für seinen Unglauben, sondern als eine geistliche Übung, die dafür da war, genau diesen Unglauben, dieses Misstrauen in Gott zu beheben. Wer sich ein wenig in der Bibel auskennt, weiß jetzt schon, von wem ich rede. Aber ich möchte noch einen Gedanken anfügen, dass sich selbst bei Gott in Gottes Handeln im Advent und im Blick auf das Kommen Jesu so etwas entdecke wie eine Zeit der Vorbereitung, die durch Schweigen und durch Abstinenz, also auch in gewisser Weise durch eine geistliche Übung geprägt ist. 400 Jahre lang schweigt Gott, bevor Johannes der Täufer angekündigt wird. Gott schweigt. Und ich glaube, dass in diesem Schweigen Gottes auch eine besondere Vorbereitung auf diese Zeit liegt, dass Gott nicht mehr zu seinem Volk redet, bis dieser letzte alttestamentliche Prophet Johannes der Täufer Jesus ankündigen kann. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, bitte ich Sie nun, dass Sie Lukas 1 aufschlagen. Lukas 1. Und ich werde Ihnen die Begebenheiten aus Lukas 1 ab Vers 5 teilweise erzählen und teilweise lesen. Und zwar werde ich lesen, was ein Engel Gottes hier sagt, und erzählen, was so drumherum passiert. Als Gott seine Geschichte mit Jesus Christus beginnt, da wählt er sich ein Ehepaar aus, wir würden heute sagen, aus dem Hinterland. Also aus einer unbedeutenden Region in Israel, ein Priester, Zacharias, ein unbedeutender Priester, und seine Frau Elisabeth, Zacharias und Elisabeth, so heißt dieses Paar, und von ihnen wird gesagt, dass sie etwas Besonderes auszeichnet, nämlich sie führen ein Leben, das Gott gefällt, so heißt das. Sie richteten sich nach den Geboten Gottes in allem. Und gleichzeitig wird uns über sie gesagt, dass sie kinderlos sind. Diese beiden Aspekte allein beschreiben schon etwas Wichtiges über dieses Ehepaar. Es beschreibt uns zum einen, dass hier Gott ein Ehepaar aussucht, das äußerlich betrachtet nicht viel Segen erlebt hat. Denn zur damaligen Zeit war es so, dass Kinder zu bekommen als der größte Segen verstanden wurde. Und keine Kinder zu haben gleich verdächtig war. Und diese Menschen sucht sich Gott aus, um seinen Advent anzukündigen. Zacharias gehört in der Priesterschaft der Leviten, gehört zu einer Abteilung, die wie andere Abteilungen auch einmal im Jahr in Jerusalem Dienst verrichten muss, im Tempel, und dort einen normalen Tempeldienst verrichtet. Und für einen Priester gab es einmal in seinem Leben die Gelegenheit, dass er den Räucheraltar, das Räucheropfer auf dem Räucheraltar des Tempels entzünden konnte. Und diese Aufgabe fällt Zacharias zu. Und als er in dem Heiligtum, er ist also nicht im Allerheiligsten, da konnte nur der Hohepriester hinein, er ist im Heiligtum, er ist dort. Und in diesem Moment heißt es in Lukas 1, Vers 11, da erschien ihm plötzlich der Engel des Herrn. Und der Engel steht sozusagen fast neben ihm, Zacharias schreckt zusammen, ist ganz erschüttert, und dann spricht der Engel ihn an und sagt, hab keine Angst, Zacharias. Gott hat dein Gebet erhört. Deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, den sollst du Johannes nennen. Dann wirst du voll Freude und Jubel sein. Und noch viele andere werden sich freuen über seine Geburt, denn er ist vom Herrn zu großen Taten berufen. Er wird dem Herrn als Bote vorausgehen, im gleichen Geist und mit der gleichen Kraft wie der Prophet Elia. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das auf sein Kommen vorbereitet ist. Der Engel sagt noch etwas mehr, ich habe das jetzt ausschnittsweise gelesen. Zacharias ist völlig erschüttert über diese Erscheinung des Engels. Und dann erwidert er sagt zu dem Engel, woran soll ich das erkennen, dass das wirklich so kommen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon in fortgeschrittenen Jahren. Der Engel antwortet, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Und genau in diesem Moment passiert das, was der Engel ankündigt. Zacharias kann von diesem Moment an nicht mehr sprechen. 9 Monate Stille und sogar noch ein bisschen mehr. Denn als sein Sohn geboren wird, kann er auch noch nicht sprechen. Und wenn ich die Bibeltexte richtig verstehe, dann konnte er nicht nur nicht sprechen, auch nicht hören. Taubstumm. Denn als sie ihm dann etwas verdeutlichen wollen, in einem etwas späteren Text, da geben sie ihm Zeichen und verdeutlichen ihm etwas in Zeichen. Und er selber benutzt eine Schreibtafel, um aufzuschreiben, was er möchte. 9 Monate verordnete Stille. Absolute Stille. Er kommt aus dem Tempel heraus und da steht jetzt eine Volksmenge und merkt, er ist nicht nur ungewöhnlich lang im Tempel geblieben, sondern er ist auch irgendwie verändert. Sie merken es ihm an, da ist irgendetwas vorgefallen. Und er winkt ihnen nur zu, dass sie nach Hause gehen müssen. Sie standen da und haben auf den Segen gewartet. Der Priester, der herauskam aus dem Tempel, nachdem er beim Räucheraltar war, segnete das Volk mit dem levitischen Segen aus dem 4. Buch Mose. An diesem Tag gehen sie ohne Segen nach Hause. Sie gehen und wissen nur, dass da irgendetwas passiert ist. Soweit dieser Bibeltext aus Lukas 1. Das erste, was ich mit Ihnen anschauen möchte, ist das Schweigen Gottes. Ich sagte gerade, dass Gott sich entschieden hat, als Vorbereitung auf das Kommen von Jesus Christus lange Zeit zu schweigen. Zu schweigen heißt hier, Es gab in Israel keinen Propheten, der im Namen Gottes redete über eine lange, lange Zeitstrecke, 400 Jahre etwa. Gott schweigt. Er redet nicht. Und wenn wir die Psalmen anschauen, dann merken wir, dass das für den Menschen damals genauso wie heute immer etwas Bedrohliches hat, wenn Gott nicht redet. Und Sie kennen das vielleicht aus dem eigenen Erleben, wenn Sie beten und Sie haben das Gefühl, Gott schweigt zu einer bestimmten Situation. Sie haben um Rat gebeten von ihm und Sie hören zu dieser oder jener Frage keine Antwort Gottes. Etwas Bedrohliches. Es gibt in der Bibel aber noch ein anderes Schweigen. Und das kommt zum Beispiel im 4. Buch Mose im Kapitel 30 vor. Da ist davon die Rede, dass wenn jemand ein Gelübde abgelegt hat, und in dem Fall geht das um Mann und Frau in der Ehe, wenn dann zu alttestamentlicher Zeit der Mann zu diesem Gelübde, wenn er das hört, dass die Frau ein Gelübde gegenüber Gott abgelegt hat, wenn er das hört, muss er an dem gleichen Tag widersprechen, wenn er nicht damit einverstanden ist. Schweigt er dazu, bedeutet das, dass er einverstanden ist und dass er dieses Gelübde mittragen wird. Hier ist Schweigen noch etwas anderes. Schweigen als eine Bestätigung des bisherigen Redens. Und auch das gibt es im Alten Testament. Dass Gott schweigt, kann hier auch heißen, in dieser Zeitspanne, dass Gott sagt, seinem Volk sagt, ich habe alles Wichtige gesagt und angekündigt. Ich bestätige das, was ich in meinen Verheißungen gesagt habe. Und ich glaube, dass das manchmal auch in unserer persönlichen Situation so sein kann, dass wir von Gott keine Antwort auf eine bestimmte Frage bekommen, weil sie bereits beantwortet ist von Gott. Und weil wir nur unzufrieden sind mit der Antwort. Darum warten wir noch auf eine andere Antwort. Das mag es geben. In diesem Fall entscheidet sich Gott zu schweigen als eine Zeit der Vorbereitung. Und wenn Gott dann wieder redet, dann sehen wir, dass das hier Zacharias widerfährt, ein Engel, der ihm erscheint und der wieder Worte Gottes verkündet. Und Gott bricht sein Schweigen. Und in dem Moment, in dem er sein Schweigen bricht, geschieht noch etwas anderes. Da geschieht gleichzeitig, fast gleichzeitig, dass er dem Menschen das Schweigen anordnet. Und zwar wird es nicht nur dem Zacharias selbst, wird Schweigen zwangsverordnet hier, sondern es ist auch so, als würde hier ein Schweigen einsetzen für die alttestamentliche Tradition, für das Priestertum. Der Priester, der aus dem Tempel herauskommt, kann nichts sagen. Er kann den Segen über dem Volk nicht sprechen. Es ist so, als würde Gott gleichzeitig ein Signal setzen, dass hier eine Zeitenwende einsetzt, dass hier etwas völlig Neues kommt. Und dann sehen wir, dass Zacharias aufgrund seines Unglaubens Schweigen auferlegt bekommt. Der Engel sagt zu ihm, also zunächst mal hat Zacharias ganz normal, sagen wir mal, gefragt. Und wir fragen uns vielleicht, oder Sie haben sich das vielleicht auch schon gefragt, warum wird Zacharias so stark mit 9 Monaten und etwas mehr, 9 Monaten nicht reden bestraft, obwohl es doch andere Leute gab, die in ähnlicher Situation auch Zweifel angemeldet haben. Wer stand denn in ähnlicher Situation? Abraham beispielsweise, als ihm gesagt wurde, dass er noch ein Kind bekommen wird zusammen mit seiner Frau. Mose hat erhebliche Zweifel angemeldet, dass er der Richtige ist, als Gott ihn auswählt. Gideon ebenso. Maria, die kurze Zeit, danach erfährt, dass sie den Retter der Welt gebären soll, fragt doch auch nach, oder? Nun, wir können in das Herz nicht hineinschauen des Einzelnen. Der Engel sagt, in deinem Herzen ist so viel Unglaube, so viel nicht vertrauen können in Gottes gute Wege mit dir, dass du ganz dringend eine geistliche Übung brauchst. So nenne ich das jetzt einmal. Du wirst zurückgeworfen in das Schweigen, damit du jemand anders deutlicher sehen kannst als deine eigenen Möglichkeiten. Ich glaube, dass Schweigen eine Funktion hat. Dieses Dreieck mit den Strahlen soll übrigens Gott darstellen. Das habe ich vorhin nicht erwähnt. Ich hoffe, das haben Sie sich schon gedacht. Das Schweigen des Menschen ist dafür da, dass er auf Gott schaut. Indem Zacharias nicht mehr selber reden kann und ich meine auch nicht mehr hören kann, ist er sozusagen gezwungen, auf Gott zu schauen und auf Gottes Möglichkeiten zu sehen und nicht auf seine eigenen Möglichkeiten zu bauen, nicht sich um sich selbst zu drehen. Er kann selbst diese enorme Erfahrung, die er im Tempel macht, er kann sie nicht in Worte kleiden, um anderen davon zu erzählen. Das, was er auf dem Höhepunkt seiner priesterlichen Karriere erlebt hier, kann er mit niemand teilen, zumindest nicht mit Worten. Und er wird hineingezwungen, dass er auf Gott schaut. Ich glaube, dass es diese Funktion hat, dieses Schweigen. Wir finden das zum Beispiel bei Hiob. Wenn Gott zu Hiob sagt, jetzt schweig mal, dann sagt er das, weil er Hiob ein Stoppschild vorhält und sagt, du hast jetzt die ganze Zeit geredet. Du hast abgewogen und überlegt und in deinem Herzen nachgedacht und dich verteidigt und gerechtfertigt und was auch immer. Und jetzt sage ich dir, du musst schweigen, weil jetzt ein Größerer reden darf. Das ist die Funktion dieses Schweigens, das Gott verordnet, meine ich. Und so wie Gott es Hiob, sich Hiob entgegenstellt, so stellt er sich hier dem Zacharias entgegen. Ihm ist Stille verordnet und ich glaube, das war keine leichte Zeit für ihn. Ich habe sogar das Gefühl, dass Gott ihn noch ein bisschen strapaziert, denn als sein Sohn geboren wird, es wird ihm ja gesagt, wenn das eintritt, dann wirst du wieder reden können. Jetzt ist sein Sohn geboren und Gott wartet noch. Gott wartet noch. Er ist etwa 8 Tage erst nach der Geburt von Johannes. Erfüllt sich das, dass er wieder reden kann. Und als Zacharias dann den Mund aufmacht, da haben wir das Gefühl, da platzt so wie ein Knoten einerseits, dass er wieder reden kann. Aber was er dann sagt, also es wird von ihm berichtet, als er dann wieder reden darf, da ist das unglaublich, was er von sich gibt. Er gibt prophetische Worte von sich in Bezug auf das, was passieren wird in diesem Volk. Und es gibt 2 Dinge, die mir besonders bedeutsam erscheinen bei dem, was er sagt. Wir können das in Lukas 1 auch nachlesen, in den letzten Versen von Lukas 1. Da redet er davon, wie treu Gott seine Verheißung und das, was er verspricht, einlöst. Davon ist sein Herz voll. Das, was er vorher nicht glauben konnte, davon ist sein Herz jetzt voll. Das heißt, er hat in dieser Zeit etwas über Glauben und Vertrauen in Gott gelernt, oder? Und noch mehr, er sieht plötzlich das Kommen Gottes zu seinem Volk mit ganz anderen Augen. Er zitiert aus Jesaja, ein bisschen verändert, aber ich denke, dass er an die Verse aus Jesaja 6 hier denkt. Er sagt, dieses Licht leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finstern Land des Todes leben. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht, hat der Prophet Jesaja gesagt. Und genau darauf bezieht er sich. Nun versteht er, was diese Vorbereitungszeit bedeutete. Er versteht, dass Gott geschwiegen hat, um umso größer reden zu können. Und dass er teilhabt hat an dieser Geschichte Gottes. Und dass sich die Geduld gelohnt hat. Das versteht er nun. Und darum glaube ich, dass es ein Schweigen gibt, damit Gott mehr zu uns reden kann. Jetzt komme ich zu der geistlichen Übung für uns, also für Sie und mich. Ich möchte Ihnen eine geistliche Übung empfehlen, die genau das beinhaltet, nämlich Schweigen. Aber nicht ein Schweigen, wie das bei Zacharias war, ein komplettes Schweigen, sondern ich lege Ihnen die geistliche Übung der Verschwiegenheit oder Geheimhaltung ans Herz. Das ist so etwas wie ein Fasten von Worten, von manchen Worten, nicht von allen. Ein Fasten mit Worten. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen Sie mit geistlichen Übungen sonst gemacht haben, ob Sie geistliche Übungen praktizieren, ob Sie sowas wie Fasten oder Stille, Einsamkeit oder Ähnliches praktizieren von Zeit zu Zeit. Diese geistlichen Übungen sind uns gegeben damit, wie Sie das hier auch sehen, damit unser Vertrauen, unser Glaube wächst. Damit wir unser Leben mit Christus disziplinieren. Und darum sage ich jetzt mal so, gilt die Übung, die geistliche Übung der Verschwiegenheit und der Geheimhaltung, besonders denjenigen, die so gerne reden. Da gehöre ich ja auch zu. Ja? Und ich lege das Ihnen, euch ans Herz, besonders wenn ihr wisst von euch selber, dass ihr oft mehr redet, als vielleicht nötig wäre. Dass ihr euch gerne reden hört. Für euch ist diese Übung im Besonderen. Dass ihr gerne euch selbst reden hört. Dann hört besonders gut zu. Die Verschwiegenheit, Geheimhaltung. Damit ist gemeint, dass ich auf besonders drei Dinge in meinem Reden verzichte. Und ich schlage euch das vor, dass ihr das für eine Woche praktiziert. Wir verzichten bei dieser geistlichen Übung der Verschwiegenheit darauf, uns zu rechtfertigen. In dem Sinne, dass wir uns rechtfertigen oft, um in einem besseren Licht dazustehen. Rechtfertigen, um etwas zu polieren, was andere vielleicht bei uns missverstanden haben könnten. Wir wollen uns wieder in einem guten Licht sehen. Diese Rechtfertigung ist hier gemeint. Und das Zweite und das Dritte sind sehr ähnlich. Ego, unser Ego, da wo wir reden, um zu reden, weil wir unsere Stimme so gern hören, weil wir gerne die anderen unterhalten wollen und wo wir sozusagen uns selber in den Mittelpunkt spielen wollen. Und das Dritte ist natürlich damit verwandt, wenn wir die eigene Ehre suchen. Wenn wir in dem, was wir reden, auf uns selbst aufmerksam machen wollen, wenn wir deutlich machen wollen, wie toll wir sind, auf das Gute, was wir tun, hinweisen wollen. All das fällt unter diese geistliche Übung der Verschwiegenheit oder der Geheimhaltung. Und ich schlage Ihnen vor, darauf eine Woche zu verzichten. Also unter dem Motto, tue Gutes und rede nicht darüber. Was ist erlaubt zu reden? Erlaubt ist, andere Menschen zu loben und ihnen und sich daran zu freuen, dass sie sich entfalten können. Dass sie sozusagen neben uns bestehen können. Dass wir sie fördern. Das ist erlaubt. Aber wir sparen uns die rechtfertigenden Worte. Das heißt, dass wir auch ein Missverstehen in Kauf nehmen, ohne dass wir unseren Frieden, unseren inneren Frieden gefährdend sehen, weil wir wissen, wie Gott über uns denkt. Es ist also eine Übung, die letztlich dazu führt, dass wir stärker von dem abhängig sind, was Gott über uns denkt, als davon, was Menschen über uns denken. Und es bedeutet auch, dass wir an mancher Stelle Hilfe nur von Gott erwarten und nicht von Menschen, weil wir uns mit unseren eigenen Anliegen und mit dem, was wir meinen, was so wichtig wäre für uns, nicht in den Vordergrund schieben. Ich habe das ausprobiert vor einer Woche etwa. Da habe ich das auch eine Woche praktiziert oder versucht zu praktizieren. Ist gar nicht so leicht. Habe mich entschieden, dass ich das so halte, so empfehle ich Ihnen das auch, dass wenn ich anfange zu reden und merke, jetzt eigentlich sagst du das, um dich selber hier in den Vordergrund zu bringen, du könntest genauso gut einmal darauf verzichten und den anderen hervorkommen lassen und reden lassen, dass ich mich dann entschlossen habe, wieder den Mund zuzumachen. Das klappt natürlich nicht immer. Nicht immer ist das einem bewusst, aber ich empfinde das als eine gute Übung, die etwas Disziplin erfordert. Und ich denke, da kann man ja drin sich trainieren. Aber ich wünsche Ihnen, dass Sie das ausprobieren und davon schöpfen, dass wir uns in einem stärkeren Maß, auch in unseren Gedanken, in unserem Reden, von Gottes Gedanken über uns abhängig machen und die Abhängigkeit von unserem eigenen Denken und von dem, was Menschen über uns denken, unabhängig machen. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie diese geistliche Übung einmal ausprobieren, eine Woche lang. Sie dürfen das natürlich auch länger machen, aber es ist eine Chance, auf Gott zu schauen, durch Schweigen auf Gott zu schauen. Bei Zacharias war das so, dass es ihm verordnet wurde und Sie dürfen es freiwillig machen. Der Engel, ich wiederhole das nochmal, der Engel sagt, ich bin Gabriel, der vor Gottes Thron steht. Gott hat mich zu dir gesandt, um dir diese gute Nachricht zu bringen. Was ich gesagt habe, wird zu gegebener Zeit eintreffen. Aber weil du mir nicht geglaubt hast, wirst du so lange stumm sein und nicht mehr sprechen können, bis es eingetroffen ist. Diese Zeit, die Zacharias hier verordnet bekommt, ist ihm ein großes Geschenk gewesen. Ich wünsche euch, wünsche Ihnen, dass diese Zeit des Advents und dieser besonderen Woche auch für Sie ein Geschenk ist. Amen.